What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Mein heutiger Gast ist Nina Jünemann, Chief Strategy Officer bei GGH Mullen Love. Sie war viele Jahre Freelancerin in diversen Agenturen, bevor sie 2017 in das Führungsteam der Hamburger Agentur einstieg. Sie ist damals, wie sie übrigens selbst sagt, zu dem Thema Führung wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. In dieser Folge erzählt sie, wie aus ihrer Sicht zeitgemäße Führung aussehen sollte, welche Rolle gesunder Menschenverstand spielt und warum sie im Führungstrio bei GGH unterschiedliche Führungsstile haben und trotzdem einer Meinung sind. Sehr spannender Punkt. Außerdem sprechen wir über Selbstverantwortung und warum reines Bottom-up eben auch keine Lösung ist und über die oberste Priorität von Führung, nämlich den Menschen Sicherheit zu geben. So, aber genug verraten, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo liebe Nina, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist und wir über dieses spannende Thema Führung zusammen sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ich freue mich auch und ich freue mich vor allem jetzt mal zu gucken, noch das ein oder andere mehr über dich herauszubekommen. Nämlich mit der Startfrage, gibt es irgendeine große oder kleine Sache, die noch niemand, zumindest niemand in der Branche, über dich weiß, die du hier teilen magst?
Ja, da gibt es tatsächlich die ein oder andere Sache. Was ich ja mal erzählen kann, ist was mich vielleicht ein bisschen in eine Rosamunde-Pilcher-Ecke stellt, aber da habe ich eigentlich auch gar kein Problem mit. Ich versuche, Rosen hobbymäßig, nicht zu züchten unbedingt zwingend, aber groß und schön und stark und viel und langblühend zu machen. Beschäftige mich damit über Schnitttechniken bis zum Boden und so weiter. Also das ist etwas, klingt ein bisschen wie so eine durchgeknallte Oma, und entwirft vielleicht auch ein etwas schräges Bild, aber das ist etwas, wo man sich sehr konzentrieren muss, bisschen wie Bogenschießen, aber halt für alte Engländerinnen.
Und man kann, glaube ich, sehr gut abschalten. Also mir geht das zumindest so, alles, was mit Gartenarbeit zu tun hat, ist wirklich Deep Work im wahrsten Sinne und ganz weit weg von den anderen Themen, mit denen wir uns sonst so beschäftigen.
Absolut. Sobald ich Gartenhandschuhe anhab, bin ich weg.
Ja. Hast du eine Lieblingssorte oder eine Sorte, die vielleicht so als Insider-Tipp uns nicht grünen Daumen-Menschen alles verzeiht, was man so anstellt mit ihnen?
Ja, also wer auf Rambler-Rosen steht, dem kann ich den Generous Gardener ans Herz legen. Den habe ich unter anderem gekauft, weil ich den Namen so schön fand. Generous hat mir suggeriert, da gibt es sehr viele Blüten und sehr lange. Und das ist tatsächlich so. Die riecht auch noch sehr schön und ist wahnsinnig hübsch. Mhm. Also findet man auch online.
Okay, okay, das ist glaube ich, David Ost.
David Austin, genau. David Austin.
Okay, alles klar. Guter Tipp, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken für die nächste Saison. Apropos ein bisschen besser kennenlernen, etwas mehr herausfinden. Nina, gibt es jemanden in unserer Branche, der oder dem du schon immer mal ein großes Kompliment machen wolltest? Wenn, dann wäre jetzt die einzigartige Gelegenheit dazu.
Es gibt ganz viele Leute, denen ich riesige Komplimente machen will, weil es da draußen sehr viele Menschen gibt, die mir sehr viel beigebracht haben, mit denen gemeinsam ich sehr viel nach vorne gebracht habe, gefühlt, welche, die mich unterstützt haben, welche, die mich schlauer gemacht haben. Ich teile mal aus Richtung Jens und Matze von Winken Blinken Nod. Mit denen habe ich während meiner Freelancer-Zeit ein paar Mal auf unterschiedlichen Projekten zusammengearbeitet, als die sich gerade von Colle Rebbe, jetzt Accenture Song, rausgelöst hatten und unter anderem Namen damals noch aufgemacht haben. Und die habe ich immer empfunden als ein wirklich großartiges, hochkreatives, extrem anspruchsvolles Team, das trotzdem so viel Freude an allem, was gut ist, an Werbung hat, dass das immer eine helle Freude gewesen ist, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Das war ganz toll.
Schön. Und also das Lob werden Sie hoffentlich hören. Ja. Sicher gehören Sie zu den Hörerschaften. Aber das, sonst geben wir es weiter. Wir geben Ihnen einen heißen Tipp.
Ich gehe mal davon aus. Ja.
Toll. Als wir uns kennenlernten und so gemeinsam überlegten, über was wollen wir eigentlich sprechen, wenn wir über die Zukunft der Agenturen sprechen, hast du ja ziemlich schnell gesagt, ich würde wahnsinnig gerne über Führung sprechen. Und Das fand ich deswegen so spannend. Du hast es eben schon angedeutet. Du warst ja viele Jahre, bevor du jetzt auch in die Geschäftsführungsverantwortung bei GGH gegangen bist, Freelancerin im Strategiebereich. Und das Spannende ist ja, als Freelancerin hat man ja sehr viel Abwechslung, arbeitet auf allen Brands und auf allen Herausforderungen dieser Welt. Du hast wahrscheinlich wahnsinnig viel gesehen. Und doch ist wahrscheinlich der Aspekt der ganz klassischen Führung, also im Sinne von Führen von Menschen weiterentwickeln, am Ball bleiben, Karrieren mithelfen zu entwickeln, ein bisschen kurz gekommen in der Zeit. Und ich fand das total spannend, dass du deswegen auch gesagt hast, Führung, und fand es auch so schön, jetzt zu sagen, ich spreche jetzt nicht mit einem Führungsexperten, der oder die aus den letzten 30 Jahren nichts anderes gemacht hat, sondern ganz bewusst mit jemandem, der das jetzt auch nochmal anders und neu entdeckt hat. Wie kam das, dass du gesagt hast, Führung, das treibt mich irgendwie um, das ist mir wichtig?
Also wie du schon sagst, es ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich befassen muss und will, weil ich zu dem Thema gekommen bin wie die Jungfrau zum Kinde. Nach sehr vielen Jahren als Freelancer, wo man ja wirklich mit Führung wirklich gar nichts zu tun hat, auf einmal wieder in einer Rolle drin zu sein, wo man ein Team hat, wo man Menschen um sich herum hat, wo man auch mit Berufsanfängern und Anfängerinnen zusammenarbeitet, wo man in der Verantwortung dafür ist, diesen Menschen irgendwie zu helfen, so ihren Style zu finden und ihren Weg zu finden, gleichzeitig aber auch mit unterschiedlichen Teams in den Agenturen zusammenarbeitet, ist das natürlich was, weil ich diese langjährige Erfahrung gar nicht habe, was mich beschäftigt. Und ich glaube, man kann echt tierisch viel falsch machen. Und man sieht ja gerne mal, was andere falsch machen, ohne selber bei sich auch zu raffen, was man am Ende des Tages falsch macht. Und man versucht sich da so durchzulavieren. Und deswegen finde ich, ist das ein Thema, über das ich viel nachdenke. Gleichzeitig glaube ich, dass es da fundamentalen Wandel gegeben hat in den letzten Jahren. Also irgendwie so top-down, das ist ja, hat sich ja komplett überholt. Das ist nicht mehr relevant. Das ist nicht mehr das, was funktioniert. Das ist auch nicht mehr das, was Sinn macht. Und gleichzeitig ist halt die Frage, bottom-up ist ja auch Quatsch, ist ja auch Blödsinn. Also Anarchie ist es ja auch nicht, ist ja auch nicht die Lösung. Also was ist eigentlich eine zeitgemäße, effektive Art und Weise, eine Führungsposition auszufüllen, die dafür sorgt, dass die Menschen, für die man zuständig ist, sich auch weiterentwickeln können und sich entwickeln können und zu, ja, also im Laufe der Zeit dann eben in ihre Positionen auch reinwachsen und dann hoffentlich auch rauswachsen und immer größer, schöner und stärker werden. So.
Ja, das ist eine schöne Beschreibung. Und du hast ja eben auch Visionen gesagt. Das finde ich auch sehr gut zu sagen. Was ist die eigene Vision? Also welche Art von Führungskraft möchte man sein? An welche Art von Führung glaubt man eigentlich? Und klar, wir sind da alle nicht und alle sind nicht perfekt. Aber das Bestreben muss ja sein, sich diesem Ziel schrittweise anzunähern, Sachen auszuprobieren. Und da bin ich total gespannt, was würdest du sagen oder was ist dir wichtig mit Blick auf Führung? Also wo sagst du, da hat Führung wirklich Impact und macht vieles richtig, was auch jetzt die Fachkräfte, die in die Branche kommen, auch brauchen, wünschen und einfordern?
Also ich glaube, es ist total wichtig, Sicherheit zu geben. Das ist erstmal der Job, finde ich. Also in Prio 1, das Wichtigste, was man machen sollte, ist den Menschen um sich herum die Sicherheit zu geben, zu sagen, das ist sozusagen die große Leitplanke auf der einen Seite, das ist dein Tanzbereich, das ist deine Zuständigkeit. Mhm. Und wenn das einmal total klar ist, gibt das, glaube ich, den Menschen auch die Freiheit, für sich selber die Verantwortung anzunehmen, den Job auszufüllen und möglichst verantwortungsbewusst und frei und nicht eben befehlserfüllend, sondern in Selbstverantwortung Aufgaben zu übernehmen. Mhm. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen das Ziel von Führung, ne? Mhm. Also den Leuten die Möglichkeit geben, in die Verantwortung reinzugehen. Mhm. So, also weiß ich nicht, ob da irgendwie das Bild richtig ist von, also du baust das Haus, aber wohnen müssen sie, sollen sie selber können und dürfen und tun oder weiß ich nicht, was man da für ein Bild bemühen könnte, war wahrscheinlich jetzt auch totaler Quatsch. Keine Ahnung.
Aber ich finde die Vision kann ich absolut nachvollziehen und ich glaube, das ist auch das Wichtige, ne? Also zu glauben, alle wollen zu 100% selbstbestimmt sich alles selbst überlegen, ausdenken und dann ausfüllen, das ist, glaube ich, ist gar nicht richtig, sondern wie du schreibst, eigentlich wünschen sich sehr viele Klarheit, Struktur und auch eine gewisse Klarheit in Prozessen und Standards. So machen wir das hier, das muss ich mir nicht jeden Tag neu überlegen oder mit 50 Leuten abstimmen, wie sie es denn gerne machen würden, sondern dann die Frage, innerhalb dieser Leitplanken oder dieser Struktur oder auch einer Zielsetzung, die damit verbunden ist, zu sagen, wie du die Aufgabe erfüllst, kann ich gar nicht sagen, weil vielleicht kommst du auf eine viel bessere Idee, als ich das jemals denken kann. Das ist ja auch sozusagen, ich sag mal, wahrscheinlich kommt das auch aus der Industrialisierung, dass man wusste, was man macht und man wusste sehr gut, wie man möglichst schnell Teile zusammenbaut und hat den Leuten nur noch gesagt, bau dieses Teil an dieses Teil zusammen. Aber das entsprach eigentlich noch nie dem Denken in unserer Branche. Das heißt, die Möglichkeit des kreativen Freiraums, die ist ja da. Und gleichzeitig, da bin ich gespannt, was du darüber denkst, finde ich, ist es auch immer mal wieder so ein Balanceakt zwischen ich gebe Struktur und dann gebe ich Freiheit, das Ziel zu erfüllen. Und wann greife ich dann doch mal wieder ein? Und dann sagt einer, wie, Moment, ich dachte, das kann ich jetzt selbstständig erreichen.
Absolut.
Ne? Das finde ich ist dann immer mal wieder auch beidseitig ein Frustrationsmoment, was man dann auslöst.
Total, natürlich. Also es darf sich ja nicht anfühlen wie Stop and Go. Ne? Mhm. Also dieses, man lässt laufen und guckt und irgendwann zieht man die Bremse und sagt so, das war aber jetzt scheiße, zurück auf
genau.
Los.
Wir machen es doch so, wie ich es richtig
Wir machen es jetzt doch so, wie ich gesagt habe. Weil das sorgt für Frust auf allen Seiten und das muss man ja irgendwie vermeiden. Deswegen finde ich es irgendwie auch extrem wichtig, offen zu sein. Also auch für denjenigen oder diejenige, die sagt, wo es lang geht, dass man immer offen ist für Ideen, für Einfälle, für eine Andersartigkeit, für... Man könnte es auch so lösen, einen Lösungsweg, den man vielleicht selber gar nicht bedacht hat. Mhm. Und ich finde, gerade in unserer Branche ist das eigentlich, also diese Offenheit für Ansätze und für Lösungsmöglichkeiten ist das Wichtigste, was wir mitbringen müssen. Alle, weil wir ja gemerkt haben, Schema F in der Kommunikation, geht nicht mehr. Mhm. Also gab es vielleicht in den 80ern, 90ern, wo klar war, ja, okay, du willst irgendwas erzählen, dann buch eine Doppelseite im Spiegel, ciao. Mhm. In der Welt leben wir schon lange nicht mehr. Und es ist auch so, dass etwas, was für einen Automobilkunden total richtig und gut ist, für den nächsten Automobilkunden völlig bescheuert wäre. Mhm. Also du musst ja immer customizen. Du brauchst wirklich immer eine individuelle eigene Lösung. Und wenn du dann aber da jemanden hast, der sagt, ich habe aber 30 Jahre Erfahrung und wir haben das immer schon so gemacht und ich weiß, dass das richtig ist, dann schneidest du ja diese Option ab.
Mhm, absolut.
So, und deswegen braucht man, glaube ich, auch während des Prozesses der Lösungsentwicklung diese Option, das eben mit einbeziehen zu können, wenn es mal ganz anders funktionieren kann.
Mhm. Hast du, wenn du so auf, also ich finde, es klingt immer ein bisschen technisch, aber so Führungsinstrumente, Tools, Methoden oder ähnliches gehst. Also wie gesagt, wir haben es ja beide nicht studiert, insofern können wir völlig frei sprechen. Ja. Hast du irgendwas, wo du sagst, das fühlt sich gut an, das bringt mir was, das bringt den Menschen was, mit denen ich zusammenarbeite, also im Sinne von, weiß ich nicht, One-on-Ones, Coaching, gute Feedback-Kultur, also irgendwas, wo du sagst, das haben wir etabliert, das funktioniert für mich gut?
Also in Bayern sagt man ja, beim Reden kennen wir die Leute zusammen. Also ich glaube tatsächlich, bevor man das so formalisiert, was hilft, ist ansprechbar sein, selber ansprechen und möglichst nah beieinander sein, weil letztendlich sind wir alle ein Team. Es ist, also Kommunikation, das, was wir machen, ist immer ein Teamsport. Und wenn wir da in den Agenturen nicht in unseren Teams ganz eng auch im Austausch stehen, dann kann es nicht funktionieren. Und vielleicht würde es auch helfen, sowas manchmal etwas mehr zu formalisieren, damit so im stressigen Alltag sowas nicht verloren geht. Aber ich muss tatsächlich, glaube ich, auch zugeben, für mich, also ich mache dann lieber einen schnellen Anruf und sage, sag mal, wie fandst du das jetzt? Oder wie war das jetzt? Oder sind wir da auf Spur? Oder wie fühlt sich das für dich an? als dass man dann nochmal ein großes Meeting und nochmal alle zusammen.
Ja. Ich finde das wunderbar geerdet und mir, also Werbung dient ja dazu, Dinge zu vereinfachen. Und manchmal finde ich, sind die Dinge sehr kompliziert, obwohl du es eben, ich kann das nicht wiederholen, aber mit dem bayerischen Satz finde ich sehr auf den Nagel auf den Kopf getroffen hast. Ich habe in irgendeinem Buch kürzlich gelesen, das fand ich sehr erfrischend, weil so einfach die Kernaufgabe einer Führungskraft ist, gut zuzuhören und die Leute ernst zu nehmen bei dem, was sie sagen oder feedbacken. Und das finde ich so witzig, weil manchmal hört man ja zu, nur mit dem Ziel, selbst dran zu sein, zu reden. Da ertappt man sich auch manchmal ein bisschen dabei. Das könnten wir uns jetzt alle mal in die eigene Nase fassen. Und eigentlich hat das ja was mit Achtsamkeit zu tun. Ne? Wenn ich mit jemandem spreche, mich voll darauf einzulassen und nicht gleich zu sagen, ach so, ich weiß schon gleich, was kommt oder Schublade X oder ich habe hier folgende Lösung. Sondern, und das finde ich, das war zumindest auch mein Learning, ich habe am Anfang immer gedacht, ich müsste das Problem lösen, wenn irgendjemand vor mir sitzt. Und die Kernaufgabe einer Führungskraft, glaube ich zumindest, ist Rückfragen. Fragen und Anstoß geben, selbst zur Lösung beizutragen. Weil dann hast du einen anderen Buy-in der Leute, weil sie sich überlegt haben, wie es beim nächsten Mal anders funktionieren kann. Und das ist ja auch, ich mag diesen Begriff Fehlerkultur gar nicht so gerne, weil der schon mit einem negativen Wort anfängt oder Wortbestandteil zumindest. Eigentlich ist es eine Lernkultur. Und die führt ja, wie du gesagt hast, also ich muss den Raum geben, das selbst zu überlegen. Aber ich bin ja dabei. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen dieses, es gibt ja die Begriffe von dienender Führung oder von irgendwie zumindest dem Coach als Führungskraft und ähnlichem. Also einfach dabei bleiben, fragen, im Gespräch bleiben, Unterstützung und Support anbieten. Und das ist so banal wie wunderbar, finde ich, weil es gar kein kompliziertes Instrument ist. Spannend finde ich nur, wenn man eben sagt, man hat mehrere Führungskräfte und man als Agentur haben wir alle ja sehr individuelle Agenturkulturen, dass man sagt, vielleicht gibt es so eine Art gemeinsames Führungsverständnis oder es gibt ähnliche Führungsprinzipien oder einfach Werte in der Führung, die uns wichtig sind. Und da wäre ich auch nochmal gespannt mit Blick auf euch in der Führungsmannschaft, GGH, ohne dass du jetzt ganz massiv aus dem Nähkästchen plauderst, darfst du aber auch jederzeit gerne, bin ich neugierig genug. Führt ihr alle unterschiedlich oder seid ihr euch da sehr ähnlich? Habt ihr euch ganz unbewusst angenähert? Wie würdest du das beschreiben?
Also ja und nein. Eine ganz klassische Ja und Nein Antwort, weil ich glaube, wir sind ja zu dritt bei GGH, Marielle, Marc und ich. Und wir sind, glaube ich, schon in Sachen Führung ein bisschen unterschiedlich, weil wir auch unterschiedliche Charaktere sind und das färbt ja auch immer mit ab. So, und gleichzeitig sind wir uns unfassbar einig, was so ein paar grundlegende Dinge angeht, nämlich, dass wir nicht von oben herab Entscheidungen treffen wollen, dass wir bestimmte Themen aus dem Team, aus der Agentur heraus bewerten wollen, dass wir da eben nicht vorgeben wollen, dass wir immer gemeinsam darauf ausgerichtet sind, Menschen die Übernahme von Verantwortung zu ermöglichen. Dass wir lieber, du sprachst gerade von Fehlerkultur, finde ich auch ein bescheuertes Wort, weil ey, ich meine, in welcher Welt gibt es fehlerloses Arbeiten, Vorgehen, Sein, Verhalten? Existiert nicht. Aber dass wir auch relativ angstfrei alle drei sind, mal Dinge auszuprobieren und wenn es nicht klappt, dann muss man wieder umbasteln und umbauen. Ja, also lieber irgendwie eine 80% Idee oder Lösung versuchen umzusetzen, als zu lange darauf rumzureiten, zu perfektionieren. Und deswegen haben wir zum Beispiel so Arbeitskreise und sowas bei uns in der Agentur für Themen, die uns alle betreffen. Und das ist auch nicht so, dass dann da der Ober den untersticht und am Ende des Tages die Variante sozusagen oder die Lösung von irgendjemandem, der vielleicht in der Hierarchie oben steht, genommen wird, sondern die beste Lösung. Darum geht's uns allen. Wir sind, glaube ich, überhaupt gar nicht hierarchisch organisiert. Das ist auch tatsächlich für mich ganz persönlich etwas, wo ich immer wieder so überrascht bin, weil ich mich gar nicht so verstehe als jemand, der die Eskalationsstufe ist. Ist man aber natürlich zwangsläufig ab und zu. So. Und ja, ich glaube, das ist so der große gemeinsame Nenner und das große gemeinsame Verständnis, was wir zu dritt haben.
Wie auch werden bei euch denn Entscheidungen getroffen? Also es gibt ja unterschiedlichste Arten von Entscheidungen. Also nehmen wir jetzt, bleiben wir mal bei deinem Gewerk, diese oder jene strategische Route, worauf legen wir uns fest? Also ist das dann am Ende bei allem, ich sag mal, Input, Perspektiven und Co., die das Team einbringt, schon so, dass du sagst, ich trage final die Verantwortung, mit was wir reingehen, oder eine Marielle trägt final die Verantwortung für die Kreation, mit der gepitcht wird oder mit dem man zum Bestandskunden fährt?
Absolut. Mhm. Und gleichzeitig bin ich gerade am Überlegen, ob es schon mal den Fall gegeben hätte, wo jetzt einer von meinen beiden Kollegen, Marc Marielle, gesagt hätte, nee, das ist Kacke, lass lieber das machen. Mhm. Weil wir reden schon wahnsinnig viel miteinander und auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, kommen wir doch immer zu einer gemeinsamen Lösung. Mhm. Und die ist dann auch, also hinter dieser gemeinsamen Lösung stehen wir zu dritt. Mhm. Und zwar glasklar. Und ich glaube, das ist eine Stärke von uns dreien, dass wir sehr viel diskutieren, dass wir sehr unterschiedliche Meinungen einbringen, aber dass wir am Ende dastehen und total geschlossen hinter Entscheidungen stehen. Mhm. Und dann kann man das fast auch gar nicht mehr zwingend zurückverfolgen und sagen, ja, aber das hat jetzt Marc irgendwie durchgepusht oder das wollte Marielle unbedingt oder sowas. Sondern das ist dann eher so, ja, gewachsen durch die vielen Diskussionen und dass viele drüber, gemeinsam drüber nachdenken. Und das
ja
fühlt sich sehr gut an.
Das ist ja auch das Produkt am Ende zielführend, ne? Weil also das Ziel muss ja sein, dass man selber irgendwie ausreichend gegengetreten hat, um zu verproben, ob das eine Idee ist, die sozusagen allen Kritikern auch standhält nachher.
Ja. Aber ich war jetzt auch noch nie in einer Präsentation, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, hoffentlich merken die nicht, dass ich die Idee doof finde oder sowas. Mhm. Noch nie.
Ja.
Noch nie.
Nee, das sollte man vorher abräumen, ne? Das glaube ich ja. Du hast aber vorhin gesagt, das fand ich auch interessant, weil ich das selber auch fühle oder so wahrnehme, dass man als Führungsteam nicht zwangsläufig und wahrscheinlich sogar meistens nicht den identischen Führungsstil hat, weil wir sind alle Menschen, wir haben unsere eigenen Persönlichkeiten und Erfahrungen und Charaktere. Es wäre ja furchtbar, wenn wir so Gleichmacherei betreiben würden. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, euch ist es wichtig, Leute abzuholen, zu befähigen und so, dass es schon schlau ist, sich auch selber dazu mal auszutauschen, ne? Was ist einem oder was ist uns als Führungsmannschaft eigentlich wichtig oder mit welchen Werten ist man selber vielleicht auch groß geworden oder worauf, also was ist für einen selbst nicht diskutabel zum Beispiel, ne? Und bei uns, als Florentin und ich das mal diskutiert haben, haben wir auch gesagt, uns ist wichtig, dass wir klar sind, dass wir wertschätzend sind, transparent und offen, ne? Also eine große Offenheit. Mhm. Und diese vier Dinge, die sagen ja noch nichts darüber, wie machen wir das dann konkret. Der eine macht vielleicht ein One-on-One, der andere findet Retros auf Projekten toll und so. Das heißt aber deswegen nicht, dass wir das alle jederzeit gleich machen müssen, weil dann bist du auch nicht authentisch und sagst, ich muss jetzt diese Retro wieder machen und ich hasse Retros, aber gut, machen wir sie, weil wir sie eben machen. Sondern, also uns hilft das zu sagen, das ist so ein Kompass und alle, die mit uns zusammenarbeiten, können sich darauf verlassen, dass das die Werte sind, die uns zumindest wichtig sind und die ein bisschen das Spielfeld definieren, was wir dann natürlich auch vice versa sozusagen in der Zusammenarbeit erwarten. Mhm. Also das finde ich hilfreich, noch viel wichtiger, als schon gleich in Formate oder irgendwelche Tools zu springen oder so.
Mhm. Ja, kann ich total verstehen. Kann ich total verstehen. Und alle vier Werte, die du jetzt gerade genannt hast, ich glaube, könnten wir uns auch vielleicht nicht in der exakten Formulierung, aber inhaltlich auch auf die Fahnen schreiben. Mhm. Definitiv. Mhm.
Also. Und ich finde auch, gemeinsam ist aber vor allem auch eigenes Reflektieren hilft total. Also ja, mit sich selber auch sehr hart ins Gericht zu gehen. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, aber zwischen den Tagen hat man immer viel Zeit oder auch sonst so. Das hat auch nichts mit guten Vorsätzen zu tun. Sondern ich finde, ich habe jetzt Journaling angefangen, weil eine Mitarbeiterin von mir mir ein Tagebuch oder eine Kollegin besser gesagt ein Tagebuch geschenkt hat. Und das ist total spannend, weil in der Reflexion, was mache ich morgen besser, was würde ich morgen anders machen und so, wenn man es mal aufschreibt und auf den Punkt bringt, ich finde es super heilsam. Es ist so eine Art, Kim ist in der Selbsttherapie oder so.
Ja klar, und das ist ja was im Alltag auch so oft zu kurz kommt, ne? Also die laufen alle irgendwie auf 180er Puls und rennen rum wie die Irren und machen und tun und reißen. Und die Zeit und den Raum für eine Selbstreflexion, was habe ich gut gemacht, was habe ich aber leider auch beschissen gemacht und was darf ich nie wieder so tun, das kommt so oft viel zu kurz. Aber auch da sind wir schon so viel besser geworden. Wir machen zum Beispiel 4-mal im Jahr, nehmen wir uns einen ganzen Tag raus, zu dritt. Und machen vorher irgendwie so eine Themensammlung. Und da geht's auch ganz viel darum, was ist gut gelaufen, was nicht gut gelaufen. Auch, was haben wir für Ziele? Wo wollen wir hin? Wie schaffen wir das? Wie kriegen wir das hin? Und allein das zu machen in der Frequenz, das ist so unfassbar hilfreich, weil man dadurch so einen eingebauten Stopp hat, wo man sagen kann, okay, wir sind auch nicht in der Agentur an diesen Tagen, sondern wir sind außerhalb und dann gucken wir uns zu dritt ganz tief in die Augen und sagen, so, was war gut, was vielleicht nicht ganz so gut und wie werden wir besser? Wie werden wir zusammen besser? Ja.
Finde ich gut, kann ich auch absolut nachvollziehen. Das machen wir auch und das ist sehr, sehr heilsam. Ja. Man hat auch danach nochmal so eine Art Kompass.
Ne? Ja, total.
Sagt, ah ja, genau, das ist ein committeder Kompass und so können wir jetzt weitermachen.
Ja, ist auch lustig, wenn man so die Protokolle sich anguckt. Ne? Also so, ach, guck mal einer an, das haben wir uns vorgenommen. Und wenn man dann abgleicht mit, was haben wir denn geschafft? Und das ist so fast einigermaßen deckungsgleich. Das fühlt sich schon auch sehr gut an.
Total. Ja. Ich finde auch, jenseits der, wie macht man das so im Alltag, ne? Spricht mit den Leuten, hat Führungsformate und all das, ist es schon so, ein ganz wichtiger Bestandteil der Führung liegt ja auch darin, eine Vision zu haben und sie formulieren und kommunizieren zu können. Ja. Und in dieser Kommunikation transparent und ein bisschen repetitiv zu bleiben, also immer wieder daran zu erinnern, dran zu bleiben, es in unterschiedlichen Häppchen immer wieder neu zu formulieren. Und ich fand das auch so schön in einem Buch, was ich kürzlich gelesen habe, stand auch, eine der wichtigsten Führungsaufgaben ist, Visionen und Ziele vorgeben zu können und den Weg dahin zu begleiten und zu kommunizieren. Auch das, ne? Wir kamen vorhin von, es klingt so banal und es ist so einfach, Visionen machen ist gar nicht einfach.
Nee.
Oder visionär zu denken ist nicht einfach, aber wenn man es mal darauf herunterbricht, finde ich das eigentlich ein schönes und sehr richtiges Bild. Deswegen finde ich, ich komme gerade drauf, weil du von diesem Offside sprachst.
Ja, absolut, absolut. Ich finde, das ist auch das, ne? Man fängt ja selber auch an rumzueiern, wenn das Ziel nicht klar ist. Und man wird dadurch auch so ein bisschen, also man wird wackelig und unklar. Und wenn man aber einmal ein Ziel ins Auge gefasst hat, das ist ja das Schöne, dann richtet sich auch vieles ganz automatisch nach diesem Ziel aus. Das ist ja ein bisschen wie Autobahnfahren. Du musst ja nicht auf die 3 Meter vor dir gucken, um in der Spur zu bleiben, sondern du guckst in die Ferne. Und das kannst du ja nur machen, wenn du weißt, wo die Straße hin soll. Also das ist schon extrem hilfreich.
Ich habe ein paar sehr kurze, also was heißt kurze, knackige Fragen. Ich habe Fragen und idealerweise...
Ich weiß nicht, ob ich das kann.
Doch, klar, Werbung kann das, immer. Strategie kann das auch, verdichten auf das Wesentliche.
Na gut, ich probiere es mal.
Ich sage einfach was und du guckst, ob du das vervollständigen magst oder wie du das formulierst.
Habe ich auch einen Joker?
Ja, ein Telefonjoker.
Okay.
Aber wir haben Flugmodus an, ist jetzt schlecht gerade, Nina. Pass auf, von dieser Person habe ich in puncto Führung am meisten gelernt.
Marc. Mit Marc arbeite ich seit über 6 Jahren jetzt sehr eng zusammen und das ist Marc.
Was hast du von ihm gelernt?
Klarheit, nicht rumschwafeln, nicht rumeiern, Lösungen in Lösungen denken und Menschen Freiraum geben.
Toll, Marc hört das jetzt bestimmt und freut sich.
Marc, hörst du das?
Ja, hört er gehört. Der wichtigste Leadership-Skill ist aus meiner Sicht?
Ah, das ist so überstrapaziert, aber ich glaube wirklich, ist es Empathie. Also man muss ja Menschen mögen und verstehen und wissen, was die treibt, um ihnen diese Möglichkeiten zu geben, über die wir gesprochen haben. Und das ist so abgelutscht. Und ich habe auch gar keine Lust auf dieses, ja, Frauen führen mit Empathie. Ja, das ist irgendwie ja alles irgendwie albern und bescheuert. Aber letztendlich, wenn es Menschen gibt, für die du irgendwie halbwegs verantwortlich bist in so einer Jobkonstellation, dann musst du doch irgendwie auch diese Menschen auf irgendeine Art und Weise versuchen zu verstehen.
Und zu mögen, das finde ich eigentlich eine
natürlich.
Schöne Formulierung.
Ja. Ja.
Manchmal steht einem das ja auch, ich bin großer, also Empathiebefürworter. Also ich kann das total unterstreichen. Auch ein bisschen im Weg, weil man ja so sehr manchmal mitfühlt oder sich in die Situation hineinversetzt, dass man selber fühlt, wie schwer das gerade ist. Ne? Mhm. Aber das gehört eben auch dazu. Ist ja kein Ponyhof, das Leben. Das sollten Führungskräfte dringend abstellen.
Abstellen?
Nicht mehr machen, aufhören. Sofort aufhören.
Sofort. Ja, ich finde, man sieht es nicht mehr so viel, aber dieses 80er Jahre von oben nach unten, ich Chef, du nix, Gehabe.
Mhm. Wenn der Keks spricht, soll die Krümel schweigen. Und
genau,
so.
Das ist, finde ich, ist totaler Bullshit. Aber ich hoffe, das gibt's auch gar nicht mehr da draußen. Vielleicht bin ich auch naiv.
Was hat sich durch die Corona-Pandemie, jetzt Stichwort Selbstreflexion, bei dir in Sachen Führung geändert? Hast du irgendwie gemerkt, oh, das fällt mir wirklich schwer und fällt mir nachhaltig auch jetzt noch schwer im hybriden Modus, oder habe ich gelernt und seitdem ganz anders gemacht?
Total, total. Also vor Corona, vor Lockdown, also ich habe immer sehr viel Zeit damit verbracht, im Büro rumzulatschen und mit den Menschen zu sprechen, ohne jetzt eine ganz konkrete Frage zu haben oder ein konkretes To-Do, sondern einfach zu gucken, was ist da gerade los, kann ich was tun, braucht's mal jemanden zum Quatschen, wie machen wir das? So, der beschworene kurze Dienstweg. Ne? Ich glaube, man sagt auch Management by walking around. Einfach so gucken, wie es so brummt und was so ist und sowas. Das war natürlich komplett abgeschnitten durch Lockdown. Und ich habe am Anfang dann wirklich versucht, über Teams-Calls und so ganz viel diesen Draht so warm zu halten. Das finde ich aber extrem schwierig und es hat eine völlig andere Qualität, weil es fühlt sich teilweise übergriffig an. Du weißt nicht, ist das irgendwie, wenn hat einer einen roten Böbbel, ja oder nein? Ist das jetzt wirklich rot? Darf ich anrufen oder ist das blöd? Also das finde ich extrem schwierig, da was anderes zu finden. Deswegen gehe ich auch gerne in die Agentur und freue mich, wenn ich da Leute treffe. Mhm. Und dann kann ich wieder rumlaufen und quatschen.
Mhm. Nachvollziehbar. Ja. Ja, geht mir auch so. Und hast du irgendwas, wo du sagst, das hat mir echt geholfen, das war nochmal ein Augenöffner, das ist seitdem anders in Sachen Führung oder mache ich seitdem anders oder habe ich vor der Pandemie nicht gemacht, finde ich einen guten Ansatz?
Also ich war tatsächlich, ich habe mich wahnsinnig gefreut darüber, als wir alle in den Lockdown gegangen sind, wie reibungslos das geklappt hat mit den Menschen, die bei GGH sind und wie groß auch die Verantwortung und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung war. Da hat sich keiner weggeduckt, da hat sich keiner versteckt, da hat keiner irgendwie so. Und das fand ich ganz großartig. Und dann eben auch immer mal wieder jemand, der gesagt hat, ey, ich kann gerade nicht, ich pack's nicht. Es ist irgendwie gerade scheiße, ich kann es nicht. Diese Art von Menschlichkeit in der Arbeitswelt zu verspüren. Und das fand ich auf eine Art gut. Und ich glaube, und da schreiben ja auch die ganzen Trendstudien jetzt gerade irgendwie State of the Nation, wie geht's denn den Menschen da draußen? Wir sind ja alle geschlaucht, wir sind alle fertig, wir laufen alle irgendwie auf Rille. Alle sind angestrengt, angespannt, haben eine kurze Lunte. Ich glaube, das wird so, dass die große Herausforderung für 23 wieder eine Ruhe, eine Beständigkeit, eine Verlässlichkeit reinzukriegen. Das Gefühl von, man kann auch mal Luft holen, man ist nicht permanent in diesem Überbelastungsmodus, Horror, Überbeanspruchung, alles ist völlig chaotisch und aus dem Ruder gelaufen, weil sich auch Leben und Arbeit so krass vermischt hat. Also irgendwie wieder eine Klarheit und eine Ruhe reinzukriegen ins Arbeitsleben. Das ist, glaube ich, so der nächste
Tag. Glaube ich auch, das spüren alle, ne? Wie du gesagt hast, alle sind auf Rille oder laufen auf Rille und so. Das ist ja tatsächlich so. Also ich glaube, wenn man jetzt mal Google Trends anschmeißt und sagt irgendwie mentale Gesundheit, Mental Health, dieser Suchbegriff ist wahrscheinlich explodiert in den letzten zwei Jahren. Und wie du gesagt hast, die Menschlichkeit, und da finde ich auch, habe ich zumindest auch beobachtet durch die Pandemie, man ist sehr viel mehr mit den Leuten im Gespräch, auch jenseits eines konkreten Projektthemas, sondern diese Frage, wie geht es dir? Weiß gar nicht, ob man die so oft so klar auch vorher gestellt hat, sondern jetzt ist das ein bisschen fließender, der Übergang. Manchmal finde ich das auch schwierig, weil du ja, also du bist nicht Familienersatz, du bist nicht bester Freund oder Freundin oder irgendwas, sondern am Ende ist es ja auch eine Arbeitskonstellation. Mhm. Und das finde ich, ist gar nicht so einfach, weil vielleicht auch gar nicht so tief gelernt.
Mhm. Ja, ich glaube auch, dass, also da sind viele Grenzen so eingerissen worden, ne? Weil wenn Leute im Schlafanzug zu Hause im häuslichen Umfeld auf der Couch oder sonst wo mit ihrem Haustier auf dem Schoß sitzen und du quasi da
zwangsläufig viel mehr mitbekommst
als sehr viel mitbekommst, dann verwischen sich natürlich die Grenzen. Und die Frage ist, wie kriegt man wieder so ein gesundes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben hin? Mhm. Wie schafft man es da wieder auch abzugrenzen, selber auch abzugrenzen, nicht mehr 24/7 erreichbar zu sein und auch gar nicht mehr zu erwarten, dass alle anderen das auch sind, beziehungsweise auch Respekt davor zu haben, vor solchen Dingen wie Feierabend, Wochenende und so weiter, nicht morgens um 3 eine Mail schicken, diese ganzen Sachen.
Mhm. Habt ihr das als GGH, also ne, ist ja immer mal wieder, passt ja auch gut zum Thema Führung, so ein Vorwurf in Richtung Agenturbranche irgendwie, dass die Leute ausgebrannt sind, nonstop arbeiten, man selber als Agentur gar nicht so einen guten Blick darauf hat oder ich sag mal der Fürsorgepflicht auch nachkommt und ist ja auch zwangsläufig ein Thema, mit dem wir uns jenseits der mentalen Gesundheit für die nachfolgende Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, auseinandersetzen müssen. Also was ist eine attraktive Arbeitgebermarke? Ja. Wie schaffen wir eine Kultur, die sagt Teilzeitmodelle, super, mehr Generationen, super, Überstunden, in einem Rahmen, aber ansonsten sollte es bitte kein Standard sein, dass du eine 65-Stunden-Woche hast oder so. Das ist jetzt schon sehr hoch gegriffen, aber wie geht ihr damit um oder wie diskutiert ihr das?
Also wir haben ganz viel, also uns ist tatsächlich extrem wichtig, dass wir nicht eine Agentur sind, die Leute komplett ausquetscht. Und das ist jetzt gerade ganz akut so, dass wir aus einem unfassbar anstrengenden Jahresendspurt letzten Jahres rauskommen und wirklich alle richtig hart geschlaucht sind. Und insofern ist das jetzt, also wir haben all das. Also wir haben viele Teilzeitmenschen bei uns in der Agentur. Wir haben Freizeitausgleich, wenn man mal irgendwie besonders viel gekloppt hat. Wir haben flexible Arbeitszeiten. Wir haben Kernarbeitszeiten, die definiert sind, die eben auch ein bisschen flexibel gestaltbar sind. All diese Dinge, das haben wir. Und gleichzeitig, wie es halt in unserer beknackten, tollen Branche ist, wenn sich alles zum Jahresende hin staut, dann gilt halt irgendwie alle an Deck, ja, Ärmel hoch und jetzt irgendwie rein da. Aber klar, dann muss es auch wieder Phasen geben, wo ein ruhigeres Fahrwasser irgendwie erreicht ist. Also in der Theorie haben wir das alles und ich glaube, wir sind da irre gut aufgestellt, weil wir da wirklich ein sehr gutes Angebot haben. In der Praxis ganz akut, Q4 war schlauchig für alle.
Oder alles, wann immer es sich knubbelt, ne?
Genau.
Mit allen guten Vorsätzen und Strukturen, die man hat.
Genau. Du kannst es nicht, du kannst es, also kommst nicht drum rum, dass es diese Phasen gibt. Aber man muss irgendwie versuchen, damit auch gut umzugehen und das auch zu sehen und wahrzunehmen und dann eben auch mal dagegen zu arbeiten.
Gibt es irgendwas, woher, das ist jetzt auch die letzte, kurz und knackig, wenngleich ich eben selbst verschuldet zugelassen habe, dass wir deutlich ausführlicher waren.
Ich hab's dir gesagt.
Irgendwas, woher du deine Inspiration in Sachen Führung ziehst oder also jenseits von Marc sagst, Mensch, ich höre ganz gerne einen Podcast oder dieser und jene Mensch ist interessant auf LinkedIn zu folgen oder ist es einfach auch da, gesunder Menschenverstand mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen reden und sich das Beste angucken und ausprobieren?
Deutlich eher Letzteres.
Ja.
Also ich suche nicht gezielt nach Informationen, wie kann man oder wie kann ich besser führen. Aber ich stolper sehr, sehr oft über Dinge, die ich spannend finde, die ich interessant finde, wo eine Perspektive drin ist, die ich vielleicht so noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Eher Letzteres. Random.
So, Nina, jetzt weg vom Thema Führung. Wir sind in der Schlusskurve sozusagen. Wenn du 20 Jahre im Tiefschlaf wärst, welches Problem sollte 2043 gelöst sein?
Oh Gott, natürlich das Nachwuchsproblem. Im Sinne von, wir sind eine Branche, die man als Absolvent, als Absolventin auf dem Chip hat, auf die man Bock hat, wo man erkannt hat, wie großartig das ist, in der Kommunikation arbeiten zu können. Die Leute, die aus den entsprechenden Bildungsanstalten rauskommen, egal ob Schule oder Uni oder Hochschule oder was auch immer, denken sich, das wäre richtig cool, wenn ich einen tollen Job in der Werbung landen könnte, im Planning.
Natürlich,
im Planning. Natürlich, vor allem im Planning, aber von mir aus
Achtung,
auch.
Achtung, Planner, GGH sucht Planner.
Von mir aus natürlich auch sehr, sehr gerne in der Beratung und in der Kreation. Weil ich glaube tatsächlich, wir haben so ein bisschen als Branche auch verpennt, dass wir eine totale gesellschaftliche Relevanz haben könnten. Gefühlt schlägt das Pendel jetzt wieder etwas mehr in diese Richtung, was ich großartig finde.
Denkst du, durch das Thema Nachhaltigkeit und dass das Thema immer stärker auf die CMO und überhaupt, ich sage jetzt auch mal, ökonomisch bedingt auf die unternehmerische Agenda gerückt ist?
Auch, aber es gibt so viele Dinge, die man viel, viel besser machen kann, wo ich glaube, dass auch all unsere Kunden und Kundinnen Hilfe und Anstöße und Ideen vor allem brauchen könnten, wie man einfach eine bessere Welt gemeinsam schaffen kann. Und ich finde, also ich will keine Lanze brechen für jeder Joghurt braucht einen Purpose, im Gegenteil. Aber so ein bisschen links und rechts gucken, wie wir unseren Planeten so gestalten, halte ich für extrem hilfreich. Und da finde ich, kommen eigentlich wahnsinnig viele gute Impulse aus unserer Branche.
Da finde ich, also kleiner Exkurs nochmal, weil das ja wirklich ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, zu dem man 10 Podcast-Folgen wahrscheinlich am Stück machen könnte und noch nicht alles ausgefeiert hätte. Die Schwierigkeit ist ja, dass wir in Deutschland, ich glaube, 33.000 plus minus Agenturen haben, was ja irre ist. Ne? Ein wirklich sehr kleinteiliger Markt. Es gibt natürlich große Player, aber wenn man jetzt den Gesamtmarkt sieht, eben auch sehr, sehr viel kleine. Dass man gar nicht so diese, obwohl wir ja also rein BIP-bezug eine wirkliche Wirtschaftsmacht sind, mit dem, was wir, wenn man nochmal die Lieferkette mit dazu nimmt, das ist schon wirklich einiges, was da an Milliarden dazukommt. Und trotzdem fehlt die Sichtbarkeit dieser Marktplayer und dieses Themas. Ne? Und das finde ich, ist noch so die Herausforderung. Wie kriegt man diese Kraft hin, dass jenseits der Fachmedien über unsere Welt gesprochen wird? Oder übers Marketing im ganz Allgemeinen. Ne? Weil das ist, glaube ich, neben den Aktivitäten im Hochschulbereich, die wir ganz dringend sehr viel strategischer, glaube ich, angehen sollten, ja schon eine wichtige Frage. Ne? Wie kommen wir überhaupt an diese Bubble? Es gibt so viele junge Menschen, die sagen, ich wusste gar nicht, dass es so einen Job gibt.
Mhm, absolut.
Und wie spannend der sein kann. Ja, also total. Dieses Durchdringen dahin, das braucht, glaube ich, noch wirklich sehr, sehr, sehr viele gute Projekte und kluge Köpfe. Um daran mitzuarbeiten.
Ja, und trotzdem sind immer mal wieder, gibt es ja, durchbrechen wir die Bubble als Branche mit relevanten Werkstücken, relevanten Kampagnen, relevanten Aussagen. Und jedes Mal, glaube ich, wenn das passiert, und ich habe das Gefühl, das wird wieder häufiger, es kommt wieder häufiger vor, jedes Mal erreichen wir die Menschen da draußen und machen sie darauf aufmerksam, dass wir eben nicht eine arrogant eingebildete Branche sind, die sich nur um sich selber dreht. Klammer auf, ja, gibt's auch, Klammer zu. Aber dass wir eigentlich im Dienste auch der Menschen unterwegs sind.
Das ist ein schönes Schlusswort. Also wir kamen ja von der Zielsetzung 20 Jahre Tiefschlaf und tatsächlich würde mich das auch wieder dann ruhiger schlafen lassen. Nicht mehr so tief, aber ruhiger, wenn das gelöst wäre. Nina, ich danke dir sehr. Es hat riesig viel Spaß gemacht.
Vielen Dank an dich, Kim.